Als erstes hat man, glaube ich, die Existenzangst. Hat man Umsätze, hat man Geld, hat man irgendwann noch was im Kühlschrank? Das habe ich glücklicherweise, und ich muss auch sagen, das war bestimmt auch zu einem großen Teil Glück, alles nicht mitmachen müssen, weil interessanterweise immer mit einer verkauften Immobilie aus dem Bekanntenkreis die nächste kam, die genauso schnell wegging, wo ich gesagt habe, ups, wären die zwei Geschäfte oder die drei Geschäfte, die ich im letzten Jahr gemacht habe, nicht gewesen, hätte das sicher anders ausgesehen, aber sie waren nun mal da, also Glück gehabt. Ich muss zugeben, ich habe viele Jahre lang das Netzwerken vernachlässigt, weil es einfach auch nicht notwendig war. Man hatte, sage ich mal, bequem seine Leads, die aus dem Hause kamen. Man musste sich nicht großartig kümmern. Man hat über die Maklerkollegen, die im Tennisclub, im Blasverein und sonst irgendwo waren, geschmunzelt nach dem Motto, wo er nach Aufträgen fischt. Jetzt bin ich dabei. Ich habe das Glück, dass ich seit 27 Jahren hier in der Region unterwegs bin. Und ich habe irgendwann mal zusammengezählt. Ich glaube, es sind locker über 1500 Kaufverträge, die ich geschlossen habe. Insofern, man hat einen gewissen Bekanntheitsgrad, der zwar immer noch unter dem Dach des Arbeitgebers von damals war, aber man kennt die Leute, man trifft sich. Also Rheinhessen ist im Endeffekt ein größeres Dorf. Und wenn man beim Lidl steht und sagt, ach, Herr Dannberg, Sie haben uns doch damals das Haus verkauft. Und dann sage ich, boah, mein Namensgedächtnis ist absolut schlecht. Stimmen kann ich mich sehr gut dran erinnern. Wenn ich so, sag mir nur einen Ort und dann weiß ich es. Ah ja, Sprendlingen zum Beispiel. Und dann sage ich, Sie waren das mit der Grundschuld über 150, 350.000, weil ich noch nie so eine krumme Grundschuld gesehen habe. Ja, wunderbar. Und wenn man dort anfänglich aufs falsche Pferd setzt, ist es wie bei einem CRM. Der Wechsel tut weh und kostet Geld. Insofern würde ich sagen, wenn sich jemand selbstständig machen möchte, macht er die erste Homepage selbst oder er macht direkt eine richtige. So, und dazwischen gibt es eigentlich nichts. Ich werde jetzt hier im Juli sechsstellig werden vom Umsatz her und da ich nicht viel drüber geplant habe, werde ich wahrscheinlich deutlich darüber liegen.
Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein.
Ja, in unserem heutigen Podcast werden wir mit André über die Herausforderungen der Selbstständigkeit sprechen, was ihn auch motiviert hat, vor anderthalb Jahren sein Immobilienmaklerunternehmen zu gründen und den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. André, herzlich willkommen im Immokaiser-Podcast.
Hallo Robert, endlich habe ich es geschafft, hier zu sein. Ich freue mich.
Warum endlich?
Ich habe mich ja die ganze Zeit, oder ich habe ja deine Podcasts verfolgt und ich sag mal, bisher war es sehr CEO-lastig. Der Podcast mit Peggy Stüber hat mich dann gesagt, und ich so, es ist auch interessant von uns Kleinen vielleicht mal das eine oder andere zu hören. Nun, so kam es, dass wir miteinander sprachen und jetzt bin ich hier.
Und ich freue mich drauf und da du die Podcast kennst, wir starten immer mit einer kleinen Schnellfragerunde herein und die besteht aus drei Fragen. Frage Nummer eins ist, außerhalb deiner eigenen vier Wände, wo kannst du da deinen Akku gut auftanken?
Also ich und meine Familie, sprich Frau und Sohn, reisen gerne grundsätzlich mal und aufladen geht bei uns entweder in den Alpen oder am Meer. Wir fahren nicht nördlich des Frankfurter Flughafens. Das ist für uns keine Destination.
Okay, ab in den Süden heißt das Motto.
Ab in den Süden, jawohl.
Und hast du selber Immobilien?
Ich glaube, wenn ich Immobilienmakler bin und mit Mitte 50 keine Immobilie habe, dann habe ich irgendwas verkehrt gemacht. Also wir haben ja ein selbstgenutztes Einfamilienhaus, wir haben auch noch andere Immobilien. Ich bin auch der Meinung, wenn ich selber den Prozess des Immobilienkaufs mal nicht durchlaufen habe als Makler, dann kann ich diese emotionale Achterbahn, die mit einem passiert, bis zur Unterschrift nicht nachvollziehen. Deswegen bin ich der Meinung, jeder Makler sollte eine Immobilie haben.
Und auf einer Baustelle kannst du da selber Hand anlegen?
Und jetzt kommt die Überraschung. Bin ich, glaube ich, der Erste, der jetzt Ja sagen kann, oder? Bisher habe ich fast immer nur Neins gehört.
Viele Neins tatsächlich, aber der Nils Henning zum Beispiel von Casafari, der war einer, der auch definitiv gerne mit anpackt.
Okay, also ja, als frischer Hausbesitzer sicher noch nicht so viel über die Jahre dazugelernt. Gartengestaltung, Gartenhütten bauen für die Bikes, Badezimmer neu fliesen waren die letzten Projekte. Im Endeffekt, ja, ich kann.
Wunderbar, sehr gut. Dann lass uns reingehen in die Themen. Stell dich schon mal bitte selbst vor, was sollten unsere Hörer über dich wissen?
Gut, wenn ich alles erzähle, sind wir in 1,5 Stunden noch nicht fertig, aufgrund meines
vielleicht
fortgeschrittenen Alters. Wir machen
mal kurze Zusammenfassung.
Die kurze Zusammenfassung, jawohl. Also Jahrgang 68, einer der besten, wie wir alle wissen, die aus dem Jahrgang sind. Klassisch Schule, Bundeswehr, Ausbildung, danach in der Versicherungsbranche erst einmal gelandet und bin dann 97 in die Immobranche gewechselt. Sprich jetzt im 28. Jahr im Job, bis 22 Angestellter und seit April 23 selbstständig mit meiner Firma Icons Immobilien hier in Bad Kreuznach. Neben der reinen Makelei bin ich mit dem Georg Ortner oder beim Georg Ortner in der Immobilienmaklerakademie noch tätig und auch für die LBS Immobilien GmbH hier im Bereich Betreuung und Schulungen.
Jetzt hast du ja eben gesagt, du hast dich vor 1,5 Jahren selbstständig gemacht. Was war denn so der ausschlaggebende Punkt für dich, den Schritt zu wagen?
Der ausschlaggebende Punkt, das zu wagen, war eigentlich, dass ich eine Entscheidung zu treffen hatte. Also ich habe Ende 22 bei meinem alten Arbeitgeber gekündigt, hatte zwischendrin einen kurzen Ausflug nach München zu einem großen Immobilienunternehmen und kam dann Anfang 23 wieder zurück in die Heimat und stand vor der Entscheidung, gehe ich jetzt nochmal in die Systeme, die ich kenne, oder setze ich all das um, was ich mir eigentlich die ganze Zeit immer vorgestellt habe, was aber an Regularien etc., Vorgaben, anderer Leuts Meinung einfach nicht funktioniert hat. Und habe gesagt, nicht so, es gibt eigentlich keine andere Konsequenz und was habe ich zu verlieren?
Was war so anders an Dingen, die du dir vorgestellt hast, die du nicht umsetzen konntest in den anderen Unternehmen?
Ich sag mal, das grundsätzliche Problem ist die Individualität, wie ich mit einem Kunden umgehe. Ja, es gibt Prozesse und Prozesse sind wichtig. Ich halte es aber für wichtiger, den Prozess dem Kunden anzupassen und nicht den Kunden dem Prozess. Und es ist immer so, dass ich in größeren Unternehmen sage, wir machen alle alles gleich. Und das führt dazu, dass das für den einen oder anderen Kunden entweder passt oder nicht. Und das ist das, was mich eigentlich die ganze Zeit immer wieder gestört hat, dass ich sage es jetzt mal ganz grob, mit einer älteren Dame einfach anders umgehen muss als mit einem Unternehmer als Kunden. So, dass das im Hintergrund oder bei den Hard Facts, die einfach zu erfüllen sind, immer dasselbe ist, ja. Aber ich kann nicht alle über einen Kamm scheren und wenn ich irgendwo, sage ich mal, angemeckert werde, weil ich zu einem Kunden dreimal fahre, weil er es einfach braucht, dann finde ich das nicht gut. Im Endeffekt kann ich es jetzt so umsetzen, wie ich es brauche. Jeder Kunde kriegt das, womit er sich am besten fühlt.
Und was war die Motivation dahinter? Also ja, Individualisierung habe ich verstanden, aber das finde ich schwierig, dass das ausreicht, um sich selbstständig zu machen. Da muss ja noch mehr dabei gewesen sein. Das war's schon.
Nein, das war's nicht. Das Schlimmste war, ich hatte eine Familie zu ernähren. Und ich habe gesagt, ich muss wieder was machen. Es war zugegebenermaßen, was wir alle wissen, Anfang 23 keine gute Zeit, irgendwo Bewerbungen zu schreiben. Ich habe wirklich überlegt, ob ich dann nochmal in, sage ich mal, die Sparkasse oder in eine Sparkasse zurück möchte, ganz bewusst, und habe gesagt, nein, also meine Frau hat mich sowieso schon die letzten Jahre immer wieder bearbeitet, warum machst du dich nicht selbstständig mit dem, was du machst und wie du es machst? Aber die Komfortzone war einfach zu groß. Und da zu diesem Zeitpunkt die Komfortzone einfach nicht mehr da war, habe ich mir gesagt, was habe ich jetzt noch zu verlieren, in Anführungszeichen, es kann nur gut gehen oder besser werden, also probiere ich es. Und momentan tut es sich an, als wäre es die richtige Entscheidung gewesen.
Jetzt hast du ja eben gesagt, du hast eine sehr, sehr lange Zeit schon in der Branche verbracht. Von daher kann man jetzt, glaube ich, davon ausgehen, die Vorqualifikation ist bei dir gegeben. Hast du nichtsdestotrotz noch irgendwas zusätzlich unternommen, um diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen?
Gelesen, viel gelesen, noch mehr gelesen. Also ich sag mal, all das, um das ich mich bisher nicht kümmern musste, war jetzt, sage ich mal, ein Thema. Heißt das Immobiliengeschäft als solches? Keine Herausforderung, da hast du recht. Ich habe im Umfeld viele Selbstständige gesehen, die im klassischen dritten Jahr gescheitert sind. Das sind Fehler, die ich versuche zu vermeiden. Ich habe viel gelesen auf Gründerplattformen, was man wie macht. Und ehrlich gesagt, viel hat mir geholfen, die Maklersprechstunde bei Facebook, die Gruppe vom Georg, weil dort viele Themen einfach aus der Sicht der selbstständigen Makler immer wieder diskutiert werden und man dort unheimlich viel mitnehmen kann, wenn etwas ausdiskutiert wird, wie man was macht, was man nicht macht und so weiter und so fort.
Du hast gesagt, du hast viel gelesen. Was hast du hier gefunden, was dich in diesem Schritt eben bestärkt hat oder auch geholfen hat, Fehler zu vermeiden?
Es sind einmal, sage ich mal, die allgemeinen Hinweise, die für jeden, der in die Selbstständigkeit startet, die eben auf diesen Gründerplattformen ausdiskutiert werden. Und wir sind ja jetzt nun mal eine besondere Branche. Sprich, wenn man dem ein oder anderen Thema in Bezug auf Recht, DSGVO, eigene Homepage erstellen und so weiter, da gibt es, sage ich mal, seitenweise, bücherweise, stundenweise Sachen zu erfahren und zu beachten. Und da habe ich mir wirklich 3 Monate Zeit genommen und habe mich hineingeschafft, bis ich gesagt habe, so jetzt bin ich so weit, dass ich meinen Start machen kann.
Was waren die 3 wichtigsten Entscheidungen dann zum Start?
Puh, raus aus dem Homeoffice war eine der ersten Entscheidungen. Ich habe begonnen, weil ich daheim mir einen Schreibtisch in die Ecke gestellt habe für die Vorbereitungszeit, gemerkt, dass Mann und Frau gleichzeitig im Homeoffice nicht unbedingt förderlich sind. Habe mich auf die Suche nach einem Büro gemacht, habe wirklich das Glück gehabt, dass ich hier in Bad Kreuznach ein Wohn- und Geschäftshaus 1,5 Jahre vorher verkauft hatte an Kunden und wusste, dass da noch was frei ist, was allerdings in einem ziemlich schrägen Zustand war, weil mal irgendwann ein Wasserschaden drin war. Ich habe mit dem Eigentümer geredet und habe gesagt, mach mir doch das Büro fertig, das ist genau das, was ich möchte. Klein, fein, überschaubar, kein Kundenverkehr in Anführungszeichen, sprich, ich bin hier im 2. Stock, eine Gewerbeimmobilie im Zentrum von Bad Kreuznach. Wir haben das Ding saniert, es ist dann im Juli bezugsfertig gewesen und das war für mich eine gute Entscheidung. Dann, sage ich mal, stellt man ja viele Weichen und versucht es. Und das ist das auch, was ich jetzt an der Selbstständigkeit schätze, dass ich ausprobieren kann, dass ich verschiedene Anbieter von verschiedenen Produkten einfach teste und schaue, ist das was für mich, wird das was für mich, kann ich damit umgehen, bringt das meinem Kunden irgendwas. Insofern bin ich da nach und nach am Aufbauen, es kommt noch einiges hinzu, wir haben schon einiges geschafft, aber es wird, sage ich mal, ein Prozess bleiben und das sollte er auch. Heißt einmal selbstständig und einmal alles einrichten und dann läuft das für 20 Jahre, ist nicht die Art und Weise, wie ich es plane.
Okay, also ich habe mitgenommen, raus aus dem Homeoffice, Testen. Gibt es noch einen 3. Punkt?
Jetzt besteht er wirklich auf den 3.
Ja,
Punkt.
Ja, klar.
Robert. Ja. was soll ich dazu sagen? Also wenn ich jetzt was ganz Blödes sage, sage ich, ich habe meinen Tesla gekauft und den finde ich richtig gut. Der spart einen Haufen Geld. Hat mit dem Geschäft nichts zu tun, aber es war, glaube ich, eine sehr vernünftige und gute Entscheidung. Ich versteuere mit dem Ding, glaube ich, 100 Euro im Monat und es ist Wahnsinn und es macht Spaß. So, mal ganz vom Thema Immobilien ab.
Hast du jetzt schon Vorteile gemerkt in der Selbstständigkeit versus Angestellter zu sein?
Viele eigentlich. Also ich sag mal...
Dann nimm uns mit,
fangen wir ganz profan an. Wenn ich entscheide, dass ich meinen Kunden einen Cappuccino anbieten möchte, muss ich weder mit irgendeiner Innenrevision noch mit irgendwelchen Vorgesetzten, die meinen, ich könnte mir dann aber auch selber einen Cappuccino nehmen oder sonst irgendwas reden. Das sind Probleme, mit denen ich lange Jahre gekämpft habe, teil oder oft erfolglos. Heißt, ich habe hier eine Siebträgermaschine und wenn ein Kunde kommt, kriegt er einen ordentlichen Kaffee. Und das ist überhaupt kein Problem, weil ich das entscheide. Ich kann alle Ideen, die ich habe, umsetzen. Und wenn ich jetzt als Beispiel mit dem Alex Timber sage, ich mache Area Butler, weil ich es einfach gut finde, dann ist das innerhalb von der Woche umgesetzt und wird ausprobiert und es taugt auch was, auf jeden Fall. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann werfe ich entweder das Produkt oder die Arbeitsweise direkt wieder raus. Noch ein Beispiel, wir haben, glaube ich, 6 Jahre lang gekämpft, um ordentliche Spiegelreflexkameras zu bekommen. Von der Kompaktkamera weg, um ordentliche Immobilienbilder zu machen, das war ein Weg, der lange gedauert hat. Und genauso kann ich jetzt entscheiden, ich brauche ein oder zwei Monitore oder ich kaufe einen großen. Bis jetzt überwiegen für mich ganz deutlich die Vorteile.
Und wo vermisst du das Angestelltensein?
Das System Bankenmakler ist nicht grundsätzlich schlecht. So, es passt für viele Leute, die sich um das Ganze drumherum keine Gedanken machen wollen oder können. Man hat's warm, man hat's trocken, man hat ein Dach über dem Haus, in der Regel eine schöne Immobilie, in der man dann auch sitzt. Zumindest war das bei unserer Sparkasse der Fall. Ich habe ein verlässliches Einkommen, was, glaube ich, einer der größten Punkte ist. Heißt, wir hatten unser Grundgehalt, was jetzt nicht allzu groß war, aber es gab einen Provisionsvorschuss und am Jahresende eine Abrechnung. Man hat nicht an der Existenz gekrankt, wenn es mal zwei Monate nicht lief. Man war deutlich entspannter unterwegs. Ich habe viele Sachen abgenommen bekommen, um die ich mich jetzt selbst kümmere. Marketing, Werbung, gesetzliche Vorgaben, Technik etc. Allerdings habe ich sie damit auch nicht selbst bestimmt und ein ums andere Mal hat man auf eine Anzeige auch mal einen Monat gewartet. Das ist aber, glaube ich, überall so, wo es Marketingabteilungen gibt, dass die Prioritäten haben und man selbst nicht der Erste ist. Und bei mir in meiner Firma bin ich für mich die erste Prio und deswegen wird sowas auch umgesetzt. Also ich habe das 26 Jahre mitgemacht. Das kann so schlecht nicht gewesen sein. Ich konnte mich durchaus damit arrangieren. Ich bin so lange dabei geblieben, weil ich eigentlich aus dieser Komfortzone nicht raus wollte. Es war bequem. Es war zwar oftmals frustrierend, aber es war wirklich bequem.
Und gibt es auch schon Erfahrungen, wo du dir vielleicht eine blutige Nase geholt hast jetzt in den letzten 18 Monaten oder eine Erfahrung, die du mit uns teilen kannst?
Ganz ehrlich gesagt, negative Erfahrungen, wo ich sie eigentlich erwartet hätte, nein. In der Regel haben wir ja, sage ich mal, oftmals Probleme mit Kunden. Jetzt funktioniert das bei uns hier in Rheinhessen sowieso, weil wir ein sehr offenes Völkchen sind, so dass man mit seinen Kunden ein relativ enges Verhältnis hat. Bis jetzt bin ich eigentlich so gut wie mit jedem Kunden auch dann irgendwann beim Du gelandet und man geht so auseinander. Man wird ja zum Teil der Familie für einige Wochen oder Monate. Mit Kunden habe ich keine Probleme. Mit dem einen oder anderen Kollegen, den man bisher noch nicht kannte und einschätzen könnte, greift man sich manchmal auf den Kopf oder an den Kopf, besser gesagt, weil man sich sagt, warum verstehen die nicht, dass es miteinander doch besser geht als gegeneinander? So, aber das werden die nicht lernen und das sehe ich mich auch nicht in der Aufgabe, denen beizubringen. Man reicht die Hand und wenn sie gebissen wird, dann reicht man sie halt eben nicht mehr.
Und welche negativen Erfahrungen hast du erwartet, die dann auch eingetreten sind?
Eigentlich sind keine von meinen negativen Erwartungen eingetreten. Also ich sag mal, als erstes hat man, glaube ich, die Existenzangst. Hat man Umsätze, hat man Geld, hat man irgendwann noch was im Kühlschrank. Das habe ich glücklicherweise, und ich muss auch sagen, das war bestimmt auch zu einem großen Teil Glück, alles nicht mitmachen müssen, weil interessanterweise immer mit einer verkauften Immobilie aus dem Bekanntenkreis die nächste kam, die genauso schnell wegging, wo ich gesagt habe, ups, wären die zwei Geschäfte oder die drei Geschäfte, die ich im letzten Jahr gemacht habe, nicht gewesen, hätte das sicher anders ausgesehen, aber sie waren nun mal da, also Glück gehabt.
Dann lass uns doch mal in dein Maklerbüro einsteigen. Gib uns mal ein Gefühl, also wo liegt Bad Kreuznach? Was ist so dein Turf, in dem du dich bewegst? Und ja, wie viel drehst du an Immobilien?
Also, ich bin in Rheinland-Pfalz. Das ist ein Bundesland nördlich von Bayern. Und für die Bayern, ja, es gibt noch Bundesländer außer Nordrhein-Westfalen. Die Region nennt sich Rheinhessen. Das ist das größte zusammenhängende Weinanbaugebiet in Deutschland. Zieht sich von Mainz über Ingelheim nach Bad Kreuznach und Alzey in diesem Dreieck. Auf der Karte sehen wir das ab und zu als das Rheinknie, wo der Rhein so einen komischen Knick macht. Da bin ich unterwegs. Ich vermittle hier, wie gesagt, Bestandsimmobilien und langsam wieder aus der Versenkung auftauchend auch das ein oder andere Neubauprojekt. Es kommt wieder, es wird. Eckdaten? Wenn du mich fragen möchtest, gleich.
Ja, klar.
Letztes Jahr war Rumpfjahr. Insofern, ich habe mich viel mit anderen Sachen beschäftigen müssen drumherum. Ich glaube, ich habe 5 oder 6 Immobilien im letzten Jahr verkauft und eine Vermietung gemacht. Das war ein hochwertiges Reihenhaus von einem Stammkunden von mir. Insofern war das fürs erste Jahr in Ordnung. Noch nicht so, dass ich sage, juhu, ich bin reich, ist aber auch nicht die Zielsetzung. Momentan habe ich 3, 4 Immobilien in der Vermarktung, wobei die alle reserviert sind. Heißt, mein Immobilienbestand ist, wenn man ihn sich auf der Homepage betrachtet, immer klein. Was aber einfach daran liegt, dass das, was ich reinnehme, auch in der Regel innerhalb von 8 bis 12 Wochen wieder draußen ist und damit in die Referenzliste rüberfliegt. Ich sehe es auch so, dass ich nicht mehr als 5 bis 7 Angebote machen möchte als One-Man-Show. Weil irgendwann ist die Kapazität, sich die Zeit zu nehmen, dafür, fürs Objekt und für den Kunden einfach irgendwo am Ende.
Und was peilst du jetzt in diesem Jahr an? Wie viel Immobilien denkst du, sind realistisch zu vermitteln?
Ich denke, weniger in Stückzahlen, das habe ich mir mal irgendwann abgewöhnt. ich denke in Geld, dass wir wieder zurückbekommen. Und ich sag mal, mein Ziel werde ich, oder mein eigentlich vernünftig gestecktes Ziel werde ich übertreffen.
Wo liegt das angepeilte Quartalsvolumen, was du übertreffen wirst?
Ja, also ich sag mal so, ich werde jetzt hier im Juli 6-stellig werden vom Umsatz her und da ich nicht viel drüber geplant habe, werde ich wahrscheinlich deutlich darüber liegen. Ich sag mal, das ist für meine Zwecke, meinen Aufwand und die Zeit, die ich dafür investiere, in Ordnung. Und ich sag mal, da ist noch genug Luft nach oben von der Manpower her. Mhm.
Von die Zeit, die du verbringst, ne? Du hast ja jetzt gerade gesagt, du hast noch Luft nach oben. Also ist das jetzt gerade ein Fulltime-Job für dich? Hört sich jetzt gerade nicht so an oder drückt das jetzt einfach wie du es dargestellt hast oder wie ich es vielleicht gehört habe?
Also man muss ja aufteilen, was investiere ich an Zeit in den Immobilienvertrieb? Und was nutze ich hinten dran administrativ, um mich zu verbessern?
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Genau. Ja. Ich weiß ja, worauf du hinaus möchtest. Ich kann es mir zumindest denken. Ja, also die Zeitanteile, also ich bin schon den ganzen Tag im Büro und auch fulltime damit beschäftigt. Allerdings ist momentan der Immobilienvertriebsanteil geringer. Dafür kümmere ich mich dann um andere Sachen, Homepage etc., Marketing, Entwerfen. Da ich das alles selber mache und auch nicht den Agenturen gebe, gehen dafür die Zeitanteile drauf, weil ich sage, wenn ich es denn dann einmal habe, kann ich es für immer nutzen, also nutze ich die Zeit jetzt, solange es in Anführungszeichen immobilientechnisch ruhig ist. Wenn ich irgendwann mal sage, ich bin von morgens bis abends auf Besichtigung und Notarterminen, was wir uns alle wünschen, dann sind die Sachen aber erledigt.
Und wie verhält sich das so im Aufwand? Wie viel machst du im Jahresverlauf Vertrieb und wie viel machst du Marketing, Administration?
Ich denke, momentan ist es 50-50.
Das ist ja schon viel, ne? Also ja. Das ist auch vielleicht das, was man am ehesten noch unterschätzt, wie hoch der administrative Aufwand ist, um die ganze Sichtbarkeit zu erzeugen für sich und seine Immobilien.
Es ist halt die Frage, welchen Aufwand man damit betreiben möchte. Und wenn man sich mit Meta beschäftigt und mit Google beschäftigt, auch wenn ich da sehr gute Hilfe bei habe, ich möchte es irgendwann an einem Punkt selbst verstehen. Genauso kämpft man als Anfänger ziemlich lange, häufig und oft mit Photoshop, den ich jetzt im Griff habe, aber dann mit Adobe Illustrator oder sonst irgendwas geht's dann weiter, wenn man halt der Meinung ist, man müsste das selber machen und nicht in eine Agentur geben. So, und das ist aber Zeit, die ich mir momentan nehmen kann, glücklicherweise. Ich investiere auch in Anführungszeichen viel Zeit in Bildbearbeitung, wenn ich Exposés mache. Weil ich das einfach, auch wenn es gar nicht unbedingt bewusst wahrgenommen wird, trotzdem für meinen Qualitätsstandard einfach haben möchte. Also ich habe unheimlich viele Kollegen, die sagen, ah ja, ich fotografiere das und das Bild wird eingestellt. So, und dann sage ich, jo, aber da sind fallende Linien drauf. Ach, das merkt doch eh keiner. Dann sage ich, die merken nicht, dass es fallende Linien gibt, da bin ich bei dir. Aber wenn du denen ein Bild, wo du es retuschiert hast und das Originale nebeneinander legst und fragst sie, was gefällt dir besser? Dann zeigt jeder auf das Bild, was ordentlich bearbeitet ist, ohne es irgendwo im Bewusstsein festmachen zu können, woran es liegt. Ich habe das rundherum getestet und da sage ich hier Bild A, Bild B, was hältst du von dem? Und ich finde es grauselig, wenn ein Makler, ich meine, wenn er die Zeit dafür nicht hat, kann er es nicht anders machen, Aber wenn er nicht bereit ist, irgendwo den Teller vom Frühstückstisch beim Fotografieren wegzuräumen, um ein ordentliches Bild vom Esszimmer zu machen, die Müsli-Schale noch steht und 24 Kilogramm Tupper auf dem Schrank. Nein, nicht meine Art, wird bei mir nicht vorkommen.
Jetzt bist du ja schon ein bisschen in deinen Tech-Stack in Anführungszeichen eingestiegen. Hm. Nimm uns doch mal mit, für welche Systeme hast du dich entschieden?
Puh, die Software, jawohl. Als CRM bin ich bei Propstack gelandet. Warum bin ich bei Propstack gelandet? Im Endeffekt aus einem blöden Zufall. Ich habe den Kevin kennengelernt und wir haben uns lange und viel unterhalten und sehr gut verstanden. Wir haben viel miteinander gelacht und ich sag mal, ich komme aus einer Zeit, wo wir mit Karteikästen gearbeitet haben. Also die, die sich noch erinnern können, schmunzeln immer, wenn wir darüber reden. Ja, 1997 haben wir die Kamera, den Film rausgenommen, sind in den Fotoladen, in das Fotofachgeschäft gegangen, haben Bilder entwickelt, haben die danach auf fotokopierte Exposés mit dem Prittstift hinten drauf, haben das versucht zu falten und haben das dem Kunden zugeschickt und da war irgendwo bei 10 oder 12 war dann auch mal Zappe. Also heute, so wie heute, 200 Exposés rauszuhauen, nein, es ging einfach nicht. Wir haben dann, glaube ich, 98, 99 Lagler eingeführt, damals das Ding schlechthin. Das habe ich einmal in meiner damaligen Sparkasse und dann nochmal in der anderen Sparkasse gemacht, die es einfach nicht hinbekommen haben. Wir haben gewechselt auf Vioport. Ich habe in München Flowfact kennengelernt und hassen, aber auch vielleicht nur, weil ich es nicht lang genug benutzt habe. Und im Endeffekt war die Wahl Propstack oder OnOffice. Und nun, es tut mir leid für den Marius, aber ich habe halt den Kevin zuerst kennengelernt. Insofern bin ich bei Propstack gelandet und ich bin auch super zufrieden damit.
Und außer dem CRM, was nutzt du so rundherum? Außer Photoshop und Illustrator?
Ja, also technikaffiner Early Adopter, hat man früher zu mir gesagt. Heißt, ich teste und schaue mir gerne alles an. An Software, ja, das komplette Adobe-Paket. Übrigens gerade im Angebot als Prepaid-Version. Ich weiß nicht, ob es noch ist, wenn wir den ausstrahlen bei Amazon in den Days. Ansonsten, ich habe Lead-Generatoren von Botimo, die ich benutze. Ich habe einen Lead-Generator für Energieausweise. Ich habe den Vertrag mit dem Alex geschlossen für Area Butler, was ich ein ganz tolles System finde, was ich von Anfang an im Endeffekt schon immer auf meiner eigenen persönlichen Watchlist hatte, wo ich noch Angestellter war. Ich konnte es aber nirgends platzieren, wo ich Angestellter war. Deswegen habe ich gesagt, jetzt bin ich soweit. Ich werde in diesem Sommer, wenn der Florentino mir endlich die neue Kamera schickt, auf Ogulo gehen. Also ich sag mal so,
für virtuelle Rundgänge,
alles, was... Ja. Alles, was so geht für die Rundgänge, ich finde, man sollte nutzen, was ist, um da, wo man sich abheben kann vom Wettbewerb, der halt eben irgendwo wirklich noch mit dem Telefon ein Bild schießt und einen Grundriss auf dem Tisch, am besten noch mit dem Tisch ins Netz stellt, finde ich grauselig.
Ja gut, aber du hast dich ja jetzt auch bewusst dann für ein, sagen wir mal, professionelles Software-Environment entschieden, um auch dich und deine Kunden auch professionell darzustellen. Du hättest dich auch für Excel entscheiden können, aber das war, wenn ich dir so zuhöre, gar keine Option. Ja, du hast immer gesagt, hier, ich brauche ein professionelles CRM zum Beispiel und es ist bei dir jetzt am Ende Propstack geworden, aber es hätte ja auch ein anderes System werden können. Excel war für dich keine Option, richtig?
Excel war noch nie für mich eine Option, also in den langen Jahren nicht, weil ich, wie gesagt, mit Lagler beginnend die Vorteile eines CRM schon immer erkannt habe. Als ich gesucht habe nach einem CRM, war für mich das Thema Automatisierung eins der wichtigsten. Ich möchte, dass ein Kunde, wenn er eine Exposé-Anfrage schickt, das Exposé bekommt.
Sofort.
Und zwar so schnell wie möglich.
Logisch.
Und ich komme, wie gesagt, aus einem Unternehmen, wo ich sage, die Exposé-Anfragen von Freitag 14 Uhr bis Montagmorgen 8 Uhr wurden dann am Montag ab 11, nachdem man sich das Wochenende besprochen hat, händisch im Endeffekt ausgeführt. Und da sage ich, da bin ich 3 Tage zu spät. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also da läuft die Zeit weiter und da muss man mittlerweile einfach schnell sein. Deswegen war das Thema, was kann ich alles automatisieren, vor allem als One-Man-Show auch, wo ich nicht sage, ich habe ein Backoffice mit drei Kräften, die sich darum kümmern, wenn ich denen einen Stapel Unterlagen hinwerfe und sage, baut was draus und es soll hübsch aussehen. Ich mache es selbst und deswegen lasse ich mir so viel wie möglich von der Technik abnehmen.
So, jetzt arbeitet die Technik für dich, aber wie kommst du denn jetzt an Leads eigentlich als Einzelmakler?
Als Einzelmakler, ja.
Es gibt. Wir reden über Verkäufer-Leads. Ja, wir wollen ja erstmal Objekte in die Vermarktung aufnehmen.
Natürlich. Ich habe das Glück, dass ich seit 27 Jahren hier in der Region unterwegs bin. Und ich habe irgendwann mal zusammengezählt, ich glaube, es sind locker über 1500 Kaufverträge, die ich geschlossen habe. Insofern, man hat einen gewissen Bekanntheitsgrad, der zwar immer noch unter dem Dach des Arbeitgebers von damals war, aber man kennt die Leute, man trifft sich. Also Rheinhessen ist im Endeffekt ein größeres Dorf und wenn man beim Lidl steht und sagt, ach Herr Dannberg, Sie haben uns doch damals das Haus verkauft, dann sage ich, boah, mein Namensgedächtnis ist absolut schlecht, stimmen kann ich mich sehr gut dran erinnern. Wenn ich so, sag mir nur einen Ort und dann weiß ich es, ah ja, Sprendlingen zum Beispiel, und dann sage ich, Sie waren das mit der Grundschuld über 150, 350.000, weil ich noch nie so eine krumme Grundschuld gesehen habe. Ja, wunderbar. Also teilweise Sachen, die 10, 15 Jahre her sind, kommen wieder hoch, es wird wieder verkauft, es stehen Verkäufe an, die Leute suchen nach dem Namen interessanterweise, nicht unbedingt nach der Organisation und finden mich und der Rest kommt aus dem Bekanntenkreis und ich sag mal als Zubrot, ja, ich kaufe Leads. Auch wenn ich mich damit jetzt oute und es ist für mich in Ordnung.
Ja, natürlich, ne? Also es kommt ja drauf an, jetzt aus Marketing-Sicht würde ich sagen, die, wie viel auch 100 Euro, die man dann pro Lead ausgibt, schafft man es, die vernünftig zu konvertieren, indem man eben dort auch schnell aufschlägt und professionell aufschlägt, um die Wettbewerber dann eben aus dem Feld zu schlagen, ja. Und die Frage ist, wo kaufst du ein? Kannst du da auch deine Erfahrungen mit uns teilen?
Ich bin bei Immoverkauf, wo ich halt eben nicht pro Lead zahle, sondern nach Erfolg. Und das läuft hier in der Region eigentlich ganz gut. Da wir nur zwei Makler sind, die sie bekommen und ich mittlerweile Mittel und Wege gefunden habe, über Automatisierungen schneller zu sein, ja.
Okay, sehr gut. Also Immoverkauf 24, ne? Also gehört zur Scout-Gruppe, ne?
Jawohl.
Und die Webseite, wie wichtig ist die jetzt für dein Geschäft?
Boah, ich finde, eine Homepage ist... Gibt es was Stärkeres als unverzichtbar? Nein. Ich habe klassisch angefangen, bevor ich an den Markt gegangen bin, mit IONOS Starterpaket und irgendwas gebaut. Es war grottig. Ich habe dann mal irgendwann das Paket erweitert, um das eine oder andere noch zu machen. Das wurde nicht viel besser und bin im Januar dann umgestiegen auf WordPress. Und seitdem funktioniert das Ding auch. Aber ich bastel wirklich jede Woche oder jeden Tag an irgendeiner Kleinigkeit, wo ich sage, mach das anders, stell es um, hier vielleicht noch was dazu. Ich habe jetzt Regionalseiten angefangen zu erstellen, wo ich sage, hier gehe ich auf die Region ein, weil es natürlich auch im SEO-Bereich wieder was bringt. Luftbilder von der eigenen Verbandsgemeinde, wo man unterwegs ist und so weiter. Und auch da war das ein Lernprozess, sich reinzuarbeiten und zu wissen, was damit eigentlich geht, weil es ist mächtig, aber man muss auch wissen, wo man es anfasst, dass es funktioniert, ja.
Also das hat die Peggy Stüber ja auch ähnlich berichtet, ne, dass sie erst auf eine andere Technologie als WordPress gesetzt hat und erst mit der Entscheidung pro WordPress, war sie dann letztendlich auch in der Lage, ihre Webseite besser zu controllen und auch auszubauen, weil WordPress gerade jetzt im Makler-Universum sowas wie der quasi Standard geworden ist in den vielen Jahren.
Ja, und das wäre so ein Tipp, lieber gleich richtig. Also ich sag mal, bei mir war es nicht so schlimm, weil meine erste Homepage nur mich Zeit gekostet hat, aber kein Geld. Aber man kann da eine ganze Menge Geld versetzen, gerade in der Homepage-Erstellung, wenn man sich teilweise unterhält und die Preise sieht, die aufgerufen werden. Und wenn man dort anfänglich aufs falsche Pferd setzt, ist es wie bei einem CRM. Der Wechsel tut weh und kostet Geld. Insofern würde ich sagen, wenn sich jemand selbstständig machen möchte, macht er die erste Homepage selbst oder er macht direkt eine richtige. So. Und dazwischen gibt's eigentlich nichts.
Ja, Und du machst sie selbst mit WordPress. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Jawohl, also ich habe sie mir in den Grundzügen, im Endeffekt hatte mein Webprogrammierer, den ich auch schon seit 40 Jahren kenne, Jugendfreund, hat das, was ich damals erstellt hatte, im Endeffekt einmal in WordPress neu erstellt. Und alles, was seitdem dazugekommen ist, da kümmere ich mich drum.
Wo lässt du dir auch helfen von extern? Performance Marketing, Suchmaschinenoptimierung, machst du das alles selber oder hast du auch so ein Netzwerk an Experten, die du dann auch teilweise reinholst in deine Themen?
Es wäre super schön und würde eine Menge Geld sparen, wenn ich das alles schon so könnte, wie es die Profis können. Aber ich kann Immobilien verkaufen und die können SEO und SEA machen. Ja, insofern ist das ein Win-Win. Ich sage, Herrgott, ich mache das, was ich am besten kann. Ich mache das Thema SEA mit dem Robert Kamczyk, der mir da im Endeffekt sehr viel Hilfestellung gibt und das unterstützt. Und ich werde das Thema auch auf der Liste, To-Do-Liste, das Thema SEO angehen mit dem Elias Indrich. Alles Koryphäen und man kennt sich persönlich.
Ja, also sind einfach fokussiert auf das Thema Immobilien, machen nichts anderes als SEO und SEA für Immobilien und können da, weiß ich, auch einfach sehr unkompliziert und schnell Hilfestellungen bieten. Ne? Also das muss man ganz klar sagen, die beiden sind tatsächlich sehr, sehr, sehr gute Ansprechpartner, wenn es um Suchmaschinenoptimierung geht, Elias Indrich, und wenn es um Performance-Marketing geht, dann der Robert Kamczyk.
Jawohl, also ich mag die beiden wirklich und wie gesagt, für den Elias bin ich noch nicht weit genug. Er sagt, lass uns reden, wenn du 40 Bewertungen hast. Ich stehe erst bei 20 und dann sage ich, dann bringt er mich auf Platz 3. So. Und dann nehme ich ihn dann beim Wort und ich glaube auch, dass er das hinbekommt. Und ansonsten werden wir daran arbeiten. Insofern, aber mit dem Robert bin ich...
Ich habe schon ein paar Mal gesehen, wie er es hinbekommen hat. Also das... Wenn er die Aussage trifft, dann wird er die auch halten.
Jawohl, davon gehe ich aus. Ich nehme ihn beim Wort. Und mit Robert arbeite ich schon seit November, Dezember zusammen. Und von ich bin überhaupt nicht bekannt, bin ich mittlerweile, sage ich mal, in den Top 10. Und da will ich auch noch ein Stückchen weiter nach oben. Aber SEA ist halt eben ein Thema, was mir als Immobilienmakler dahingehend nicht gefällt, dass ich nicht auf einen Knopf drücke und ein Ergebnis habe, sondern dass es dauert und das ganze Thema wächst und ich bin da, glaube ich, ein bisschen zu ungeduldig. Heißt, es würde jetzt nichts bringen zu sagen, ich buttere in Google Ads 1.000 Euro im Monat. Also es würde schon was bringen, aber es würde nur Google was bringen und da bin ich jetzt momentan nicht so bereit für. Insofern, es ist halt ein Prozess und dieser Prozess wird wirklich professionell von ihm begleitet und es wird besser, man sieht die Sachen, sie kommen, ja, aber es ist halt eine langsame und träge Maschine, auch wenn sie immer ganz schnell reagiert, wenn man irgendeinen Suchbegriff bei Google eingibt, aber das Thema Werbung ist noch ein schwieriges, kompliziertes, ständig sich änderndes Faszinosum, muss man sagen, ja.
Jetzt hast du ja schon ein paar wichtige Entscheidungen gefällt und so wie ich das raushöre, auch ein gutes Setup für dich gefunden. Was sind denn für dich jetzt noch Entwicklungen, wo du sagst, da kann ich jetzt auch noch einfach besser werden und das will ich jetzt in den nächsten 6-12 Monaten angehen?
Eigentlich würde ich ja sagen, ich bin perfekt. Nein, bin ich nicht. Es läuft ganz viel schon richtig gut und rund. Ich bin mit meinem Setup als solches eigentlich super zufrieden. So, was mir ein bisschen fehlt, aber auch da bin ich lang genug in der Branche, dass ich weiß, dass sich gerade Immobilieneinkauf einfach teilweise auch lange hinzieht, dass Sachen, die man sich heute angeschaut hat, in 3, 6, 9 Monaten vielleicht auch erst kommen, heißt diese Welle, auf der man dann, wenn man mal ein Jahr, zwei im Geschäft ist, dann einfach weiter reitet, weil sie irgendwo ganz tief unten gefüttert wird und dann zum Peak kommt, die baut sich bei mir noch auf. Heißt, der Ordner wird immer dicker und die Umsetzung kommt nach und nach, aber irgendwann wird das dabei sein. Ich sag mal, technisch sehe ich noch nicht mehr viel, was ich sage, was ich unbedingt haben möchte. Das, wie gesagt, der nächste Schritt Ogulo ist der, den ich auf meiner Liste habe und dann bin ich im Endeffekt von Drohne, Kamera, 3D-Kamera etc. so unterwegs, wie ich sage, das ist mein Anspruch. Und am CRM feilen wir, glaube ich, alle täglich und immer wieder und immer weiter mit jeder neuen Funktion, die implementiert wird, was ich übrigens sehr gut finde. Nochmal lieben Dank an den Kevin. Es kommt ja jeden Monat irgendwas dazu, wo ich sage, ey, das ist wirklich ein Gewinn. Das erleichtert uns die Arbeit. Man muss es halt dann aber auch umsetzen. Und wenn ich sehe, wie oft ich bei mir in den Textblöcken drin bin und noch einen Brief irgendwo dazwischen schalte oder eine E-Mail, die automatisiert dann einfach geht. Ich glaube, das ist ein ständiger Prozess und da ist man auch, glaube ich, nie am Ziel. Und es ändern sich ja auch wieder dann die Ansprüche, dass das eine letztes Jahr funktioniert hat, aber dieses Jahr nicht mehr.
Korrekt, so ist es, ja. Jetzt ist natürlich auch neben den ganzen Software-Themen der Austausch im Netzwerk total wichtig. Was sind Leute, mit denen du dich austauschst, um ja nicht im eigenen Fischteich zu sehr dahin zu suden, ja, sondern sich eben auch nochmal extern von anderen Maklern so Input zu holen, Meinungen zu holen, was zu lernen?
Ja. Vor allem lernen. Das ist, also ich halte es für extrem wichtig. Ich muss zugeben, ich habe viele Jahre lang das Netzwerken vernachlässigt, weil es einfach auch nicht notwendig war. Man hatte, sage ich mal, bequem seine Leads, die aus dem Hause kamen. Man musste sich nicht großartig kümmern. Man hat über die Maklerkollegen, die im Tennisclub, im Blasverein und sonst irgendwo waren, geschmunzelt nach dem Motto, wo er nach Aufträgen fischt. Jetzt bin ich dabei. So, was mir unheimlich viel geholfen hat, war auch hier wieder ein Lob, Georg Ortner und die Maklersprechstunde. Ich bin dort in ein Netzwerk hineingeraten. Wir sind dort 8.600 oder 8.700 Makler mittlerweile. Ich bin Moderator, Gruppenexperte dort. Das ist ein Fundus an Wissen, der eigentlich kaum zu bezahlen ist. Und wir versuchen, diese Gruppe bei Facebook auch so zu halten, dass der Umgangston sich von anderen Facebook-Gruppen unterscheidet. Das ist manchmal nicht unbedingt leicht, aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Und man kann eigentlich so gut wie jede Frage stellen und man bekommt auch für alles eine Antwort. Was mir persönlich unheimlich viel hilft, sind wirklich die Überregionalität. Und da hatte ich vorher auch keinen Zugang zu. Ich sag mal, ich habe unheimlich viele mittlerweile Maklerfreunde quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Heißt, ein profundes, idiotisches Beispiel. Mich ruft eine Freundin aus dem Ort bei uns an, mitten in Rheinhessen, und sagt, ob ich ihr eine Immobilie einwerten kann. Und da sage ich grundsätzlich, ja, wo ist sie denn? Ah ja, bei Salzburg. Und da sage ich, nun, da fällt es jetzt mir persönlich schwer. Aber ich kenne eine ganz liebe Kollegin in Salzburg. Ich gebe dir die Telefonnummer, ruf sie an, sie kümmert sich um dich. Und wenn man auf so ein Netzwerk zurückgreifen kann, dann ist das die eine Hälfte, weil man mit den Kollegen auch auf eine andere Art und Weise reden kann. Heißt, es gibt so viele Leute, die den Job schon so lange machen und so viel Erfahrung haben, dass ich die wirklich anrufe und sage, hör zu, lieber Tom, ruf mal in München an. Was hältst du denn davon? So, und dann diskutiert man darüber und dann hat man einen Rat, den ich sehr schätze. Und ich sag mal, das zweite Thema, und das kam jetzt auch, wie gesagt, über die Gruppentreffen der Maklersprechstunde, dass ich gefühlt mit jedem PropTech-CEO, der für mich relevant ist, per Du bin und man sich kennt, und man auch dort immer den direkten Draht hat oder mit irgendwas mit Problemen, wenn man sie denn hat, reden kann oder wenn man mit etwas unzufrieden ist, dann rede ich bei so Sachen nicht mehr mit dem Support, sondern dann gebe ich irgendwo einen Tipp und dann ruft mich der Kevin an und sagt, oh, was hast du denn in dem Webinar, was du gehalten hast? Ihr seid mit dem Support unzufrieden, erzähl doch mal. Ja, und dann, also ich sag mal, das ist eine tolle Situation, die ich da habe und man kann die Leute weiterempfehlen und ich schätze die auch alle. Deswegen, das Netzwerk ist eigentlich unsere Lebensader.
Absolut, also macht ja auch total Sinn, ne? Also vor allen Dingen, wenn man alleine ist und man hat ja kein Team, auch keine Führungskräfte, mit denen man sich austauschen kann. Mhm. Also irgendwoher muss man ja auch mal von außen befruchtet werden und wenn man das Unternehmen nicht hat, dann ist das Netzwerk natürlich einfach umso wichtiger, um halt den Austausch zu haben. Also finde ich total logisch und nachvollziehbar. Aber interessant, dass du das auch nochmal aus deiner Angestelltenbrille
Ja, man lebt halt in seiner Blase.
Genau, ne? Aber dass du das auch nochmal aus der Angestelltenbrille nochmal so einsortierst, dass du sagst, okay, das war eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo ich Angestellter war, gar nicht so relevant für mich, aber jetzt mit der Selbstständigkeit hat das einfach total an Bedeutung gewonnen und dann musste ich jetzt einfach mein Netzwerk aufbauen, massiv nachholen sozusagen, ja, und bin jetzt das, was ich früher nicht gemacht habe, muss ich jetzt machen, weil ansonsten von nichts kommt halt auch nichts.
Ja, man kann auch mit nichts zufrieden sein, bin ich aber nicht.
So, wir haben schon über dein Jahr gesprochen, du bist gut gestartet. Du hast Lead-Generatoren auch für das Thema energetische Sanierung. Wie gehst du mit dem Finanzierungsthema um? Das wird ja auch viele deiner Käufer wahrscheinlich auch relevant sein, Finanzierungen zu besorgen. Hast du jetzt durch deine Bankenhistorie da auch einen guten Zugang dir erhalten oder arbeitest du da mit anderen zusammen?
Sowohl als auch. Also ich nutze auch dort alle Kanäle. Ich habe nach wie vor den Draht in die Bank. Die Kollegen, mit denen hat man 16 Jahre Seite an Seite gearbeitet und dann schickt man auch den Kunden, der von da kommt, erstmal dorthin. Wohl wissend, dass das nicht immer so funktioniert, aber das muss der Kunde dann selbst lernen. Parallel bin ich, sage ich mal, mit überwiegend 2 lokalen Finanzierungsvermittlern hier unterwegs. Einer sitzt bei mir im Haus. Interessanterweise auch 3 Ex-Kollegen von mir, die sich selbstständig gemacht hatten während Corona damals 2020. Die sitzen im Endeffekt 2 Stockwerke unter mir. Da bin ich auf einem kurzen Weg. Ich habe noch einen, der ein bisschen in Richtung Mainz ist, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite und auch zusammen Projekte mache, jetzt ein Neubauprojekt. Insofern ist das, sage ich mal, das, was ich hier vor Ort mache. Und auf der Homepage haben wir ja dann klassisch, sage ich mal, Anbieter wie Just Home für die Leute, die lieber klicken als reden oder einfach auch nochmal eine Indikation haben möchten, funktioniert das denn jetzt mittlerweile vielleicht wieder mit der Immobilie oder bin ich immer noch nicht im, sage ich mal, auserwählten Kreis, dass die Bank mir überhaupt Geld gibt und wenn ja, für wie viel.
Lass uns noch mal ein bisschen auf den Markt schauen. Welche Trends siehst du jetzt, auf die du auch zukünftig setzen möchtest, um dich auch noch mal stärker zu differenzieren oder auch zu automatisieren?
Also ich sag mal so, wir konnten uns auch in der harten Zeit hier im Speckgürtel Rhein-Main-Gebiet nicht unbedingt beschweren. Ich rede mit vielen Kollegen, die es deutlich schwerer haben, bei denen gar nichts geht. Und das ist jetzt nicht nur Mecklenburg-Vorpommern, wo man es nachvollziehen könnte, in Anführungszeichen. Ich höre da teilweise Erschreckendes, was ich für mich hier in der Region nicht nachvollziehen kann. Also wir sind hier in dem Speckgürtel. Ja, wir haben weniger Anfragen, aber wenn ich statt 100 Anfragen früher jetzt 10 habe, dann kann ich auch mit den 10 weiterarbeiten. Und an die Kollegen, die in den letzten 5 Jahren angefangen haben, man muss mit dem Kunden auch jetzt wieder arbeiten, weil das mit dem Verteilen ist nun mal vorbei.
Ist auch hilfreich, wenn man das mal erlebt hat, ja, dass das dass der Kundenkontakt jetzt nicht verkehrt ist und auf und ausgebaut werden muss.
Das ist, man muss wieder eine Beziehung aufbauen zu einem Kunden, sowohl Käufer als auch Verkäufer. Und das musste man eine ganze Zeit lang unbedingt oder nicht unbedingt. Also ich hatte 2021, wenn ich überlege, glaube ich, in den ersten 6 Monaten 60 Beurkundungen. Und wenn man die versucht zu handeln, mit wer hat jetzt schon in welchem Stand Entwurf besprochen, ja, nein, Termin schon vereinbart, ja, nein, Finanzierung steht, ja, nein, dann vergräbt man sich mehr in irgendwelchen Listen, als dass man noch Zeit hat. Die Kunden haben es damals akzeptiert, sie akzeptieren es heute aber nicht mehr. Heißt, es wird viel individueller und ich sag's momentan so, wir kämpfen 2 Kämpfe. Wir kämpfen einmal für den Interessenten, was unser Job ist, und der 2. Kampf kommt danach mit der Bank. Das ist schwieriger geworden und da meine ich nicht nur die Konditionen, sondern da meine ich einfach, dass die mittlerweile teilweise die Manpower so runtergefahren haben, dass Wartezeiten entstehen, die ich für unhaltbar halte. Dass jemand ein Finanzierungsgespräch führt, es wird ihm signalisiert, ja, könnte gehen, geht in die Nachprüfung und dann passiert 5 Wochen gefühlt nichts, außer dass es heißt, ja, wir sind dran. Das erlebe ich momentan immer wieder. Insofern ist das suboptimal aus Kundensicht allemal.
Und gibt es noch bestimmte Trends, die du nichtsdestotrotz sehen würdest, auf die du setzt und in die du auch investieren möchtest?
Ich hoffe mal, dass es mit dem Neubaugeschäft irgendwann wieder so läuft, wie es, also vielleicht nicht ganz so doll läuft, wie es mal lief, aber dass es grundsätzlich wieder ins Bewusstsein rückt, dass das funktioniert. Ich probiere es jetzt gerade bei einem Neubauprojekt, was wir haben, aber ich sehe, dass es ist schwierig. Die Leute scheinen immer noch darauf zu warten, dass die Baupreise fallen, was sie nicht können. Oder halt eben muss irgendwas anderes passieren. Man ist momentan nicht sonderlich entscheidungsfreudig dafür. So, das liegt aber einfach im Produkt.
André, also meines Erachtens sind wir jetzt einmal durch dein Unternehmen, durch die ganze Gründungsgeschichte, die Herausforderungen, die du gemeistert hast, wie du das Ganze angegangen bist und am Ende unseres Podcasts angekommen. Es sei denn, du hast noch etwas, was du unseren Gästen auf den Weg geben möchtest?
Nehmt den Mut zusammen. Vielleicht für den einen oder anderen, der sich am Überlegen ist, es zu machen, sich aber nicht sicher ist. Man sollte die Erfahrung mitbringen. Also vielleicht nach 2 Jahren sich oder nach einem Jahr oder als Quereinsteiger selbstständig zu machen, halte ich für fatal. Man sollte schon wissen, wie die Mechanismen einfach hinten dran funktionieren. Aber die Leute, die Erfahrung haben und unter Umständen mit ihrer jetzigen Situation nicht 100% zufrieden sind oder mehr leiden, als sie Spaß dran haben, da sehe ich immer so die Grenze, mit wie viel Tage sind gut im Monat und wie viel sind zum Kotzen. Sage ich mal, probiert's. Weil es ist deutlich leichter, als ich es mir vorgestellt habe. So. Sicher habe ich mir das in der Zeit, in der ich in dieser komfortablen Zone war, so vorgestellt, dass es das Grauen wird als Selbstständiger. Und ich muss auch zugeben, ich hatte als Beispiel den ein oder anderen Kollegen aus der Vergangenheit, der aus dem Unternehmen weggegangen ist und meinte, ach, das schaffe ich auch so. Und ich sag mal so, offensichtlich mache ich es irgendwie anders, als die das machen. Zumindest für mich selbst bin ich mittlerweile total zufrieden damit. Ich nehme die Vorteile mit und mit den Nachteilen, die die Selbstständigkeit einfach mit sich bringt, kann ich gut leben. So, ich habe mich daran gewöhnt. Und ich sag mal, dass wir bekloppte Arbeitszeiten in unserer Branche haben, das sollte niemanden überraschen. Und ja, seitdem ich selbstständig bin, fällt mir Samstag, Sonntag viel leichter, interessanterweise. Vielleicht liegt es daran, dass 100% bei mir landen von dem, was dann draus wird und nicht mehr nur noch 6, 7 oder 8%. Das macht schon einen riesen Unterschied, ob man sich ins Auto setzt und dabei lächelt oder ob man sagt, um Gottes Willen muss das denn sein, für einen Huni irgendwo hinzufahren. Ja.
Aber du hast dann natürlich auch einiges geändert gegenüber deiner Angestelltenzeit, hast du uns ja auch mitgenommen, ne? Also zum das Thema Netzwerken zum Beispiel, auch du arbeitest administrativer als du das und mehr im Marketing. Also das sind ja auch interessante Erfahrungen, die du jetzt auf jeden Fall mit uns und unseren Hörern geteilt hast. Vielen Dank dafür, André. Und abschließende Frage an dich, welchen Gast im Immo-Kaiser-Podcast würdest du dir einmal wünschen?
Also ganz spontan muss ich sagen, wäre mir der Dirk Wulthoff eingefallen, den ich jetzt auch im Juni kennengelernt habe, aber der war schon da.
Richtig.
Was ich sicher interessant fände, jetzt für die Leute, die zuhören, wenn sie so ticken, wie ich ticke, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, Leute, die aus einer One-Man-Show was Großes gemacht haben, die alleine angefangen haben und mittlerweile ein Unternehmen aufgebaut haben, was den Namen Unternehmen schlussendlich verdient. Ich denke jetzt Beispiel Luciano Bellebuono von Weitblick Immobilien oder Thomas Aigner. Das wäre sicher interessant. Es wäre halt die Frage, ob die all das rauslassen wollen. Also beim Luciano kann ich es mir gut vorstellen, ja.
Sehr gut. Herzlichen Dank. Also auch Thomas Aigner sicherlich super spannend. Beide super spannend. Vielen Dank für den Impuls.
Gerne.
Vielen Dank an unsere Hörer, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid, um die Gründungsgeschichte von André Dannenberg zu hören. Und ja, bis zum nächsten Mal, wieder in 2 Wochen, wenn es wieder heißt, erfolgreich Immobilien vermarkten beim Immo-Kaiser. Dankeschön, macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Neue Folgen von Immo-Kaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.